Es ist Mittwoch, der 16. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was erzähle ich denn überhaupt? Heute, Deutschland hat verloren, aber na gut, ich muss das hier noch ordentlich zu Ende bringen, denn ich bin nicht alleine. Ich habe einen von mir sehr hoch angesehenen Gast. Er ist Journalist, Moderator und der Mann, der Olaf Scholz zuletzt einen Satz heißer Ohren verpasst hat. Guten Morgen, Luis Klamroth.
Guten Morgen, Micky, freue mich.
Hat sich Olaf Scholz, aus deiner Sicht davon überhaupt schon wieder erholt?
Ach nein, Olaf Scholz kann das ab, der ist Vollprofi. Der ist, mir haben ja ganz viele auf Twitter und in den DMs geschrieben, ich sei respektlos gewesen und so weiter. Dabei hat der das auch selber gar nicht so empfunden. Das ist dann sportliches Hin und Her.
Total.
Der nimmt das als zwei Hamburger, kann man das schon mal machen.
Ja, also
war schon alles.
Genau, also da kann ich dir nur aus meiner persönlichen Warte sagen, ich habe das als wirklich sehr gelungen empfunden und fand auch, dass das genau der richtige Ton war. Also so muss man es doch machen, oder? Ich meine, so machen es ja derzeit ja ehrlicherweise, bevor wir jetzt gleich zur Schlagzeile des Tages kommen. Hast du nicht auch den Eindruck, dass seitdem Lanz in den Interviews gerade durch diesen scharfen Ton so brilliert, dass die anderen politischen Interviewer auch härter geworden sind?
Ja, habe ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kausalkette, die du da aufmachst, stimmt, aber zumindest habe ich den Eindruck auch und ich finde das auch gut. Ich bin ja so ein bisschen englisches Fernsehen sozialisiert und das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Also da kann ja ein PolitikerIn nicht zwei Sätze ausreden, bevor der Moderator, die Moderatorin zwischenspringt und sagt, sie beantworten meine Frage aber nicht.
Ja.
Also das ist ja nochmal ganz anders und so langsam bewegen uns aber, finde ich, in die richtige Richtung da in Deutschland.
Die Schlagzeile des Tages.
Da könnte ich jetzt theoretisch jedes Medium zitieren. Deswegen sage ich jetzt einfach nur, was eine Kacke. Deutschland hat verloren. 0:1 gegen Frankreich gestern Abend. Immerhin gegen den Weltmeister, das muss man sagen. Die gute Nachricht ist vielleicht zuerst, also Deutschland spielt gegen Frankreich und Hummels trifft wieder. Bedauerlicherweise in diesem Falle. Ja, wir sagen es gleich vorweg. Also Mats Hummels, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Mats dazu. Ja. Ist aber, glaube ich, es wäre nicht fair, Hummels, wie so das ein oder andere Medium, das jetzt so ganz hoch hängt, diese Niederlage anzulasten, oder?
Ja, Rückholaktion von Hummels bisher nicht ganz geglückt, aber ganz ehrlich, da konnte er nicht viel machen.
Ja.
Es war schon okay und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand Deutschland gar nicht schlecht. Also da ist noch was drin. So, hätte auch noch in dem Spiel was drin sein können. Ich meine, wir haben am Ende dann gestern echt sozusagen nur noch die Hälfte der Franzosen bespielt. Das war schon, ich fand das schon gar nicht so schlecht.
Ja, ich habe das ähnlich gesehen wie du. Also speziell im Mittelfeld waren die Deutschen den Franzosen ja fast ebenbürtig. Sie sind ja doch immer relativ nah an die, wie sagt man heutzutage, an die Box gekommen. Mhm. Es war dann halt nur tatsächlich im Strafraum waren sie dann doch vergleichsweise harmlos. Die wenigen Chancen, die sie hatten, die aber dann theoretisch auch zu einem Tor hätten führen können, haben sie nicht gut genutzt. Gnabry übers Tor geschossen beispielsweise. Und dann hatten die Franzosen, hätten ja also theoretisch ja auch 3-0 führen können. Die standen ja häufiger am Abseits als Friedrich Merz. Und das waren ja wirklich zwei Situationen, wo man so dachte, jetzt gibt's richtig auf die Jacke. Insgesamt, finde ich, war es ein Auftritt der Deutschen, der eingedenk auch der Test- und Freundschaftsspiele der letzten Monate auch ganz anders hätte laufen können.
Ja, ich habe mich zum ersten Mal, glaube ich, über den Videobeweis gefreut. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es nur mir aufgefallen ist, dass Jogi Löw, es waren noch irgendwie gute 2 Minuten zu spielen und dann packt er das schon zusammen, sitzt da auf der Bank, holt sich seine Maske raus, hat quasi abgeschlossen, anstatt dass er da, das hat mich richtig ein bisschen aufgeregt, an der Seitenlinie steht und die Mannschaft nach vorne peitscht. Also da habe ich mich echt gefragt, ob der einfach schon genug hat bei seinem wahrscheinlich drittletzten Spiel.
Interessant. Ja, da erinnern wir uns doch gerade bei der Europameisterschaft, bei der letzten, an Trainerlegenden wie Cristiano Ronaldo, der beim Finale der Portugiesen am Rand gestanden hat. Also das, da kann er sich doch ein Beispiel sein. Ja, das stimmt. Ehrlicherweise hat Jogi Löw bei mir persönlich für ein paar große Momente der Spannung gesorgt. Immer wenn auf die Bank geschaltet wurde, wo ich dachte, bitte, nimm die Finger da weg. Jetzt nicht, nein, nicht so nah an die, einfach weg da. Stimmt, und dann und natürlich dann auch so unter der Gürtellinie, wo ich dachte, jetzt nicht, da ist doch schon wieder eine Kamera. Er wird es auch nicht mehr lernen, fürchte ich.
Aber das ist doch authentisch. Danach suchen wir doch heute alle, oder? Insofern.
Absolut.
Wenigstens das.
Total. Übrigens, was du sagtest mit Hummels, also auch da wieder Licht und Schatten. Ne? Also das Eigentor war definitiv jetzt eher so ein Schattenmoment. Andererseits gab es ja diese eine Szene, also wir haben ja schon vorher immer gefürchtet, haben gesagt, das Laufduell Mbappé-Hummels, das ist so ein bisschen wie, wenn in Neukölln die Polizisten mit dem Opel Corsa hinter dem AMG herheizen. Das ist klar. Dass aber Hummels mit einer super Grätsche, das kann er dann halt.
Mega.
Ne?
Mega, das ist dann wieder Weltklasse, ne? Das holt er dann wieder raus.
Genau.
Die Nerven musst du dann erstmal haben. Also echt.
Ja, eben. Also ich sehe das, also um jetzt auch mal speziell der Person Hummels, ich meine, der braucht jetzt wirklich, ich glaube, er braucht es nicht, dass ich ihm Mut zuspreche, aber ich möchte schon sagen, dass insgesamt, ich finde, dass er dem Team schon gut tut, als Persönlichkeit und als Spieler.
Absolut.
Das ist halt einfach scheiße gelaufen jetzt, das passiert, aber dann darf es halt auch mal in der Offensive mal auch mal jemanden haben, der das dann halt eben wieder ausgleicht. Ne?
Ja, ja, absolut. So. Also ich bin froh, dass er dabei ist und bei dem Eigentor, da war es halt Pech und nächste Spiel wird es besser, fertig.
Ja, vielleicht kann er sich ja auch ein bisschen was abschauen von den Politgrößen. Ne? Frank-Walter Steinmeier hatte ja seine besten Wünsche ans Team gesendet und du hast gesagt, er war nicht der Einzige, ne?
Naja, er war nicht der Einzige. Laschet hat auf Instagram und sonstigen Kanälen natürlich auch auch ein kleines Fußballvideo aufgenommen. Ich muss aber sagen, für mich war Laschet technisch Steinmeier überlegen. Mich hat der Kopfball von Steinmeier, der hat mich gekillt. So, weißt du, mit der Schädeldecke geköpft. Das konnte ich mir nicht nochmal ein zweites Mal angucken. Da habe ich selbst von dir, Micky, schon bessere Kopfbälle gesehen.
Ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, unser gemeinsamer Bekannter Lukas Vogelsang hat mir eine Flanke auf den Kopf gezählt. Ich habe einen Flugkopfball gemacht. Ja? Und der sieht natürlich, in meiner Erinnerung sah der natürlich aus wie von Henrik Larsson vor 17 Jahren. Faktisch war es wahrscheinlich näher an Steinmeier, aber da will ich jetzt, ich erinnere mich an dieser Stelle übrigens, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, Politiker und Fußball, das ist ja eh so eine ganz magische Verbindung, wie letztens irgendwie als Christoph Ploss von der CDU Hamburg bei Lanz saß und ungefähr 842 Fußball-Allegorien ausgepackt hatte. Und Edmund Stoiber war mal bei einer Wahlkampfveranstaltung irgendwo und musste dann eigentlich nur für die Fotografen so einen Elfmeter schießen und hat aber natürlich, weil ich bin Edmund Stoiber, ich muss da und schoss am Tor vorbei, Meter weit und hat einer alten Frau ins Gesicht geschossen, dass sie mit blutender Nase ins Krankenhaus, wirklich kein Witz.
Kann ich das auch auf YouTube finden oder was?
Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch Zeitungsartikel darüber.
Sehr gut.
Naja. Wir kommen also von Edmund Stoiber zu einem ganz anderen Killer.
Blattgold.
Treffen mit Biden steht an. Putin-Berater spürt schwachen Optimismus. Das zitiert NTV, die Zeichen stehen vor dem Genfer Gipfeltreffen nicht besonders gut. Die Präsidenten Putin und Biden haben mit weniger netten Worten über den jeweils anderen in der jüngsten Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Der russische Diplomat Ushakov hält die Erwartungen daher niedrig. Ja, weniger nette Worte, das muss man vielleicht klar sagen. Also Joe Biden hatte Putin in einem Interview als Killer bezeichnet, während Wladimir Putin sagte, ich wünsche ihm Gesundheit. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn Wladimir Putin jemandem Gesundheit wünscht, halte ich das für bedrohlicher als alles andere.
Da würde ich auch Reis ausnehmen und weglaufen,
oder?
Ehrlich.
Ja, und die Stimmung, also es ging ja so ein bisschen um die Stimmung, die Situation, also dieser Diplomat, der sagt, die Situation sei beinahe kritisch, er spricht von schwachem Optimismus und es ist ein erstes Treffen unter schwierigen Bedingungen, also schwierige Bedingungen, also schlechter könnte die Stimmung wirklich nicht sein. Ist Joe Biden Opa Courage?
Ja, ich bin mal gespannt, wie die beiden das machen, den Hund der Einschüchterungstrick, den Putin bei Merkel ja gemacht hat, der wird bei Biden nicht funktionieren. Biden hat ja auch einen Hund, der schon aus dem Weißen Haus geflogen ist, weil er da MitarbeiterInnen angekläfft hat. Insofern
stimmt,
wird das
der soll
schon
lieber
mal,
seine mitbringen.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Champ und Major. Oder
sonst
so,
sonst sollen die mal beide ihre Hunde mitbringen und dann läuft das schon. Unter Hundebesitzern versteht man sich ja normalerweise. Aber das ist natürlich so ein verbales Säbelrasseln jetzt nochmal vor diesem Treffen. Das gehört, glaube ich, so ein bisschen dazu. Aber was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, jetzt erst wieder durch Lektüre zu mir gekommen, dass ja die beiden Botschafter, also der amerikanische in Russland und andersrum, gar nicht mehr in den Ländern sind. Und das ist natürlich diplomatisch schon echt heavy.
Ja, das ist wirklich die absolute Bankrotterklärung. Aber es ist halt eben auch wirklich, wenn man nur die letzten 6 Monate betrachtet, auch echt eine Menge passiert. Ne? Also Nawalny ist ja nun jetzt, der ist jetzt rund für 150 Tage in Haft, wobei Haft ja auch ein echt dehnbarer Begriff ist.
Ja.
Und was jetzt mit Protasevich im Zusammenhang mit Lukaschenko geschehen ist, da sind sich ja nun alle einig, ohne Putins Mithilfe wäre das auch nicht gegangen. Das heißt, da gibt es auch eine Menge zu besprechen oder wegzuschweigen, je nachdem.
Ja, zumindest kannst du bei Biden dann nach dem Gespräch davon ausgehen, dass er dir die Wahrheit erzählt. Bei Donald Trump wusstest du ja immer nicht, was hat er da jetzt mit Putin besprochen? Hat er ein Selfie mit Putin gemacht und sich noch ein Autogramm geholt?
Ja.
Oder hat er ihm die Meinung gegeigt?
Und bei Biden,
da wissen wir hinterher wenigstens.
He's a great guy. Ja, genau. We love each other. Was tremendous.
Ja, das stimmt. Genau so.
Ja, wir werden mal gucken, wie das weitergeht. Wir werden da im Laufe des Tages, glaube ich, noch einiges drüber erfahren.
Das hat mich überrascht.
Magdeburg, Diskotheken in Sachsen-Anhalt können wieder öffnen, also alle beiden. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die Diskotheken in Sachsen-Anhalt können wieder öffnen. Voraussetzung für den Einlass sei ein negativer Corona-Test, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Ja, jetzt muss man sagen, da kann man sich natürlich freuen, alle Männer. Blöd ist halt nur, dass alle jungen Frauen schon vor Jahrzehnten weggezogen sind. Das heißt, da kann man. Aber dieses Diskothekenöffnen in Sachsen-Anhalt, das passt natürlich ein bisschen zur allgemeinen Stimmungslage, denn auch in Brandenburg öffnen wieder die Clubs und auch die Bordelle. Manchmal sagt man ja auch, die Grenzen seien dort fließend, aber natürlich immer nur auf Grundlage eines Tests oder eines Impfnachweises.
Ja, das ist so, ja, ne? ich glaube, das kam bestimmt auf Bestreben der beiden Ministerpräsidenten, Woidke und Haseloff. Die sind einfach beides richtige Feierbiester, die können es nicht mehr abwarten, mit ihrer Wodka-Bull für 13 Euro da an der Bar zu stehen. Also nein, ganz im Ernst, ist natürlich gut, wenn das sozusagen pandemisch alles wieder funktioniert und auch die Clubbranche, die Diskotheken, die haben ja echt gelitten.
Ja.
Und wenn die jetzt nach und nach wieder öffnen können, dann freue ich mich. Aber in eine Disco in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg traue ich mich erstmal nicht.
Ja, es ist vor allen Dingen lustig, so alles rund um Berlin. Ne? Also Brandenburg macht die ganzen Clubs und Diskotheken auf, nur da, wo es vielleicht spannend werden könnte in Berlin. Da sagt man, nee, das lassen wir mal schön sein. Ja, ich finde es ja grundsätzlich auch gut, dass das so ist. Ich komme ja mittlerweile ein bisschen vor wie der Karl Lauterbach, dieses Podcast, weil ich jetzt immer der regelmäßig, also kann ich nur verwarnen, aber immer noch mal so sage, ja, muss man vorsichtig sein, weil es halt einfach dann doch vergleichsweise zügig geht und man jetzt in diversen Regionen oder Bundesländern schon hört, dass dann irgendwo auch die Maskenpflicht fallen soll, ab einer gewissen Inzidenzzahl. Und ich denke immer so, Leute, lasst es doch erstmal so ganz langsam. Es gibt ja so ein Momentum, in dem die Leute noch relativ dankbar dafür sind, dass sie vergleichsweise viel wieder dürfen. Warum soll man, ich sage das jetzt mal ganz blöd und ich weiß, dass das hier auch immer um Grundrechte geht, aber warum soll man den Leuten in dieser Situation schon mehr Freiheiten geben, als sie selber verlangen? So, und da bin ich so ein bisschen, ich weiß, da ist jetzt der ein oder andere Verfassungsrechtler, kriegt jetzt wahrscheinlich schon Schnappatmung, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder?
Ja, ich bin auch Team Vorsicht, da bin ich auch bei dir. Auf der anderen Seite haben wir das ja schon die ganze Zeit gesehen in der Pandemie, dass es zwischen den MinisterpräsidentInnen immer so ein kleines Rennen gab. Wer traut sich mehr? So, wer öffnet schneller? Wer macht das nächste Ding auf? Und ich glaube, jetzt ist bei manchen einfach gar kein Halten mehr. Jetzt wird rumsdiwumms einfach alles geöffnet. Und da wird es dann auch schwer, ehrlicherweise, für die anderen Bundesländer bei dem Wetter, bei der Stimmung, EM und so weiter, noch lange sozusagen Team Vorsicht zu sein. Ich fürchte, das geht jetzt alles relativ schnell.
Speziell, wenn man bei der Europameisterschaft Bilder aus Budapest sieht,
ganz
wo
genau.
halt einfach mal so wie viel? 50.000 Menschen im Stadion sind.
Völlig absurd.
Ja, völlig absurd. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, und das ist dann halt eben auch dieses Spannungsfeld, in dem natürlich auch ich mich bewege, du weißt, es ist falsch, du weißt, es ist völlig absurd, aber es tut auch ein bisschen gut, ehrlicherweise,
diese
Bilder zu sehen, weil man natürlich irgendwie sich auch freut, wenn man wieder Menschen sieht.
Ja klar, und es catcht einen ja auch, also sozusagen auch die Stimmung in den Stadien, ne? Wenn du da die Fangesänge hörst und so weiter, das macht einen ja auch schon happy. Das habe ich vermisst im letzten Jahr. Insofern ist es mit einem so einem Lachen in einem weinenden Auge, guckt man dazu, aber klar, zumindest das zu sehen und nicht selber drin zu stecken, ist ja schon mal ein halber Trost.
Das Kleingedruckte.
Ich zitiere eine Seite namens evangelisch.de. Endlich komme ich auch mal dazu. Seehofer: Bedrohung durch Extremismus hat durch Pandemie zugenommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich besorgt über eine Zunahme extremistischer Tendenzen während der Corona-Pandemie geäußert. Dazu hat sich ebenfalls der Präsident des Verfassungsschutzes geäußert, Thomas Haldenwang. Und der bestätigte, extremistische Aktivitäten hätten 2020 zugenommen. Zitat: Extremisten und Terroristen gehen nicht in den Lockdown. Das finde ich ein knackiges Zitat. Aber wir sehen das ja auch anhand anderer Meldungen, dass ja diese Pandemie, ich will jetzt nicht mit dem fürchterlichen Begriff Brennglas anfangen, das möchte ich wirklich gar nicht mehr hören. Aber klar, alles, was in einer Gesellschaft veranlagt ist, hat sich verschärft. So, egal ob es jetzt im Kleinen im Supermarkt ist oder halt eben abseits der Verfassung.
Ja, ich musste ehrlicherweise, als jetzt der Verfassungsschutzbericht vorgestellt wurde, ein bisschen lachen. Haldenwang, der Präsident, ja Nachfolger von berühmten Hans-Georg Maaßen, ja, als er dann sagte, die verfassungsfeindlichen Aktivitäten der neuen Rechten, die würden das eben aus dem Homeoffice betreiben. Mhm. Das hörte sich so ein bisschen an, als wären jetzt so die neue Rechte so ein 9-to-5-Job. Ja. Morgens in der Zoom-Konferenz erstmal planen, welche Hetze wir jetzt anfangen und dann nachmittags mit der Fackel losziehen und Leute verprügeln. Also das Schlimme daran ist ja, nimmt eben zu. Ne? Also es ist jetzt, es werden irgendwie 33.300 Personen dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Das ist ein Wachstum. Ja. Dann gibt es mehr als 13.000 potenziell gewaltorientierte, die zumindest vom Verfassungsschutz so eingeschätzt. Und die sieht man jetzt halt nicht sozusagen mit Springerstiefeln und Glatze die Straße längs laufen, sondern die agieren eben zunehmend auch im Netz. Das ist ja das, was er damit ausdrücken will.
Genau.
Ja. Und das macht schon Angst, ehrlicherweise.
Das gibt's doch gar nicht.
Die Passauer Neue Presse schreibt: Klaus Kleber verlässt das ZDF-Heute-Journal. Ja, er hört zum Jahresende beim Heute-Journal auf. Er werde Ende 2021 zum letzten Mal als Moderator der Nachrichtensendung zu sehen sein, sagte ein Sprecher des Senders am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Und dass Klaus Kleber aufhört, da möchte ich mal ganz klar sagen, das wurde aber auch Zeit nach den Nachrichten der letzten Jahre. Alleine, was er sich da mit diesem ganzen Corona geleistet hat, also da muss er auch selber sich mal fragen. Wer muss denn jetzt nach diesem Exodus der Intelligenzia im Nachrichtenwesen bei den Öffentlich-Rechtlichen, wer muss denn jetzt auch mal als Ersatz, muss Bohlen kommen?
Ja, Bohlenwechsel zum ZDF wäre mal eine Meldung. Aber ich habe das schon mit ein bisschen Bestürzen aufgenommen, die Nachricht von Klaus Kleber. Das ist für mich ja sozusagen, ich kenne ja fast nur eine Kanzlerin, Merkel, und jetzt wird im gleichen Jahr dann auch noch wahrscheinlich der einzige Nachrichtensprecher, mit dem ich aufgewachsen bin, auf. Ja, stimmt, da geht eine Ära zu Ende, und der war schon eine Bank oder ist eine Bank. Und ich glaube, der hat jetzt nochmal, nimmt das Highlight Bundestagswahl 2021 mit und dann sagt er Tschüss. Und ehrlicherweise schätze ich den auch so ein, der macht jetzt nicht nochmal die Runde irgendwo anders, sondern der macht Elder Statesman und setzt sich noch auf ein paar Podien und erklärt die Welt. Und genau da will ich ihm auch zuhören. Ja?
Ja.
Das ist einfach so eine Journalistenlegende, die werden wir schmerzlich noch vermissen im Fernsehen, glaube ich.
Total, total. Ich finde auch. Also er hat sich wirklich, hat da wirklich einen fantastischen Job gemacht. Von dem hat man sich gerne die Welt erklären lassen. Bis auf eine Person, das hat mir mein Kumpel Christian Sie, liebe Grüße an dieser Stelle, erzählt. Und zwar hat wohl Rolf Zukowski sich, ich weiß nicht, ob es in der Hamburger Morgenpost war, also bitter beschwert, seitdem also Klaus Kleber gendert, guckt Rolf Zukowski nicht mehr das Heute-Journal, als hätte, und das muss man ja mal ganz klar sagen, als hätte Rolf Zukowski nicht selber mehrere Generationen, also massiv mit seiner Sprachpanscherei beschädigt. Ich sag nur Weihnachtsbäckerei, I'm looking at you, Rolf. Und jetzt das, ich wusste gar nicht, dass Rolf Zukowski so ein Problem mit Gendern hat. Ne?
Ist mir auch neu, aber wahrscheinlich müsste er sich dann einfach intellektuell ein bisschen anstrengen, neue Lieder zu schreiben, dass ihn das jetzt richtig auf die Nerven geht. Aber ey, ob Rolf Zukowski jetzt das Heute-Journal guckt oder nicht, kratzt, glaube ich, in Klaus Kleber nicht.
Verlierer des Tages
ist Marco Arnautovic. UEFA leitet Verfahren ein. Arnautovic droht nun doch Strafe und Sperre. Auch hier nochmal NTV. Zunächst sieht es so aus, als würde Marco Arnautovic nach seinen Pöbeleien im Spiel gegen Nordmazedonien ohne Strafe davonkommen. Nun leitet die UEFA aber doch ein Ethik- und Disziplinarverfahren ein. Es ist wohl so, dass Arnautovic nach seinem Tor zum 3:1 den mazedonischen Spieler Ezgian Alioski beleidigt und dabei auch rassistische Äußerungen getätigt haben soll. Also der Österreicher soll gerufen haben, ich zitiere nur, ich ficke deine Shibta-Mutter. Die Spieler Nordmazedoniens und die UEFA bestätigten dies bisher nicht. Auf Serbisch wird Shibta als eine abwertende, rassistische Beleidigung für Albaner gebraucht. Ich habe unter anderem Nachrichten bekommen von Leuten, die sich also mit der Sprache besser auskennen und auch dem kulturellen Background. Die haben sogar gesagt, und das ist jetzt aber wirklich nur eine private Ableitung, Übersetzung, dass auch sogar noch ein antimuslimischer Kontext mit drin gewesen sein soll. Also man weiß ja, dass Arnautovic serbische Wurzeln hat. Also da kommt also noch eine ganz andere, ein anderes Konfliktpotenzial rein, was man aber natürlich als Verfolger der Bundesliga der letzten Jahre, er war ja mal bei Werder Bremen, Arnautovic, was man generell weiß, also wenn es darum geht, intelligente Sätze zu formen, dann macht er auch gerne mal den Hummels quasi so im geistigen Strafraum. Das geht selten gut. Aber was ich interessant fand, kaum spielt Österreich in den Farben der ÖVP, kommt es auch gleich zur rassistischen Entgleisung. Das hat mir, gut gefallen.
Ich meine, überraschend kommt das nicht, ne? Arnautovic bekannt geworden damals, weil er bei einer Polizeikontrolle gesagt haben soll, ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen, zu den Polizisten.
Ja.
Insofern kommt das nicht ganz so überraschend, dass der völlig dummes Zeug redet. Aber was ich nochmal beeindruckend fand, war, wie Alaba dann zu ihm läuft und ihm quasi an den Mund fest und ihm da mit so einem wirklich beeindruckenden Gesichtsausdruck zu verstehen gibt, du hältst jetzt mal hier deine Schnauze, weil du redest Bullshit.
Genau.
Das hat mich ehrlicherweise ein bisschen berührt, als ich die Bilder gesehen habe.
Ja.
Weil da ist dann ein Teamkamerad von dir, der dann sowas von sich gibt und da muss da echt erst Alaba kommen, um den zu stoppen. Das ist schon heftig. Ja,
ich glaube, wahrscheinlich in jedem Team, in dem Arnautovic gespielt hat, wusste man, dass er mit seinem Gehirn auf Kriegsfuß steht und das war in diesem Falle natürlich dann auch so. Und die wussten wahrscheinlich, der hat natürlich 60 Minuten auf der Bank gesessen, das heißt, der war wahrscheinlich schon geladen und kaum trifft er dann setzt es ganz aus und die wissen halt auch, wenn der in irgendeiner Art und Weise, also dass man ihm wirklich buchstäblich versucht, den Mund zuzutackern. Also noch deutlicher kann man sich, aber es war wohl schon zu spät. Und du weißt natürlich, die UEFA mit all ihren Antirassismus-Kampagnen und Fairplay und all dem, wenn sie das glaubwürdig leben wollen, dann kommen sie ja nun nicht umhin, ihn zu sanktionieren und das mit der härtestmöglichen Strafe.
Wobei, Micky, die UEFA, ob die irgendwas glaubwürdig leben kann, wage ich mal zu bezweifeln.
Wir wollen es an dieser Stelle dabei bewenden lassen.
Gucken mal, wer da spricht.
Die noblere Bezeichnung wäre Hundstrümmerl. Im österreichischen Baden häufen sich Beschwerden über Hundekot, wie die Stadt dem Ungemach mit DNA-Tests beikommen will. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Was begeistert dich an diesem Artikel, Louis?
Ja, begeistern tut mich daran erstmal gar nichts. Ich habe ja einen Hund, insofern ist die Thematik natürlich nah an meinem Lebensalltag. Hundescheiße wegräumen mache ich mindestens zweimal am Tag. Aber ich hab mir gedacht, wer macht das denn dann? Wer nimmt da die DNA-Tests von den Hundehäufchen? Das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes dann einfach ein Scheißjob. Und ich frage mich, wer den machen will, um dann diese Datenbank anzufertigen. Da bin ich drüber gestolpert und musste echt lachen, kann mir aber nicht ernsthaft vorstellen, dass sie das wirklich durchziehen.
Ja, interessant. Also die Stadt Baden bei Wien hat diese Initiative gestartet und dann gibt es halt ein Interview mit dem Bürgermeister Stefan Schiruschek von der ÖVP und der sagt dann halt, es gab vor einiger Zeit in Wien mal eine entsprechende Kampagne mit dem Slogan, nimm ein Sackerl für mein Gackerl. Ja. Viele Leute sagen aber auch einfach Hundescheiße. So, und dann ist man wohl über Corona dann auf so eine Gendatenbank gekommen und hat gesagt, so könnte man es ja machen. Es sei ein hervorragendes Instrument, um die Kosten zu decken und gleichzeitig bei den hartnäckigen Erziehungsarbeit zu leisten. Also dann die CSI-Dackelschiss nimmt dann DNA-Proben und den härtesten Delinquenten, die dann ja wahrscheinlich auch, man muss ja in diesem Falle dann auch von Serientätern sprechen.
Offensichtlich, ja.
Ja, und dann kommen die Fifi-Forensiker und sagen so, das wäre doch vielleicht mal auch mal eine schöne Folge für den Münster-Tatort. So auch so ein bisschen auch so als Strafe für, dass dann Professor Börne mit dem Kotbeutel einfach demnächst dann mal. Also, oder?
Ja, ich fände es, ich würde es gucken, sofort. Aber ich verfolge das mit Argwohn nicht, dass die Berliner oder Hamburger, die Städte, in denen ich mich oder mein Hund sich so aufhält, das dann auch noch einführen, weil ich sag mal so, ja, ich versuch's, aber ich habe auch nicht immer den Hundebeutel dabei.
Also mein Freund Oliver Polak hat sich mal erwischen lassen von Ordnungsbeamten, weil er da wirklich absolute Knappheit hat und das hat ihn direkt 250 Euro gekostet.
Ja, siehst du, ja, ich, unangenehm. Ich wäre dann noch weggerannt, glaube ich.
Unterm Radar.
Mackenzie Scott gives away another 2.74 billion and wants media coverage to focus on the recipients, not her. Das berichtet Fortune.com. Also die Ex-Frau von Jeff Bezos, seit der Scheidung jetzt finanziell auch gar nicht so schlecht gestellt, hat aufgrund ihrer Anteile an Amazon auch nochmal deutlich an Vermögen zugenommen und hat wieder einmal sehr viel Geld gespendet, also 2,74 Milliarden, ja, seit dem letzten Dezember oder so. Also das ist schon ein erstaunliches Wohlwollen, möchte ich mal sagen. Vor allen Dingen, wenn man vergleicht, was ihr Ex-Mann Jeff Bezos so treibt, der sich ja mit Elon Musk so eine Art, ja, wie soll man das sagen, interstellares Schwanzlängemessen liefert, die dann, da ist ja so, da gibt es ja jetzt so Reisen, ich weiß nicht, hast du es verfolgt mit diesen Reisen ins All, die Jeff Bezos jetzt demnächst macht?
Habe ich verfolgt, sozusagen. Du hast schon, glaube ich, ganz recht mit deiner Analogie. Aber ich finde es ja spannend, dass es dann immer diese Schlagzeilen gibt. Also Mackenzie Scott gibt jetzt irgendwie ganz viel Geld weg. Gates sagt ja auch, er spendet irgendwie die Hälfte seines Vermögens. Jeff Bezos wahrscheinlich auch. Aber man muss das mal so sehen. Also Gates, Jeff Bezos, Steve Ballmer und auch Scott, die wohnen, die leben da alle in Washington.
Ja.
Und das Interessante ist, dass in diesem Staat da sozusagen die aggressivsten und progressivsten Steuervorschläge gemacht werden von PolitikerInnen.
Ja.
Also und die Superreichen wie Bill Gates, die sagen ja andauernd in der Öffentlichkeit, ja, sie würden höhere Steuern ja auch begrüßen und so weiter. Mhm. Und dann werden die jetzt mal ganz konkret von Campaignern darauf angesprochen, sich zu äußern, zu sagen, unterstützt ihr jetzt diese Vorhaben? Und dann sind die auf einmal alle ganz leise. Weil was die am Ende nämlich nicht wollen, ist, dass die wirklich besteuert werden. Ja. Sondern was die wollen ist, selber zu entscheiden, wem sie das Geld geben und wem sie spenden. Mhm. Und deswegen ist das, finde ich, immer so ein bisschen scheinheilig, wenn wir dann applaudieren und sagen, oh, jetzt spenden sie wieder so viel, wie toll. Lieber wäre es mir ehrlicherweise, würden sie das Geld ordentlich besteuern und dann würde das für der Allgemeiner zugutekommen, anstatt dass da so ein paar Mäzene entscheiden, wer jetzt von ihnen das Geld bekommt.
Aber hat es nicht vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn du wirklich so reich bist, also wenn das Einkommen, was du hast, einfach größer ist als das Bruttosozialprodukt vieler Staaten, dass du dich einfach auch mittlerweile wirklich größer fühlst als der eigene Staat, dass da so eine Selbstvergottung da ist, dass du einfach sagst, ich entscheide, was mit meinem Geld. Anders kann man sich's ja fast nicht erklären, oder?
Wahrscheinlich ist das so, aber es ist doch pervers auf allen Ebenen, dass es überhaupt Menschen gibt, die so reich sind, beziehungsweise so viel reicher als alle anderen Menschen. Das ist ja das Perverse daran. Und es scheint so, als würde sich da auch nicht viel ändern in der nächsten Zeit.
Nee, den Eindruck habe ich tatsächlich auch nicht. Speziell, wenn ich mich einfach nur mal so den Tag so in der eigenen Straße umgucke, wie häufig der DHL-Bote hier vorbeikommt. Meistens klingelt er übrigens bei mir. Also ja, klar. Absolut. Also die berühmte Schere geht halt immer weiter auseinander und vermutlich wurde die Schere sogar auch noch bei Amazon bestellt. Also es ist, es ist hart. Es ist hart.
Ganz weit vorne.
Die TZ spekuliert. Jury-Sensation bei DSDS wird konkreter. RTL verhandelt wohl mit Megastar über Bohlen-Nachfolge. Luis, und du bist ein politischer Journalist, du bist interessiert, du bist am Puls der Zeit. Du darfst jetzt sagen, wer ist dieser Megastar, Luis?
Sag es uns. Ja, ich glaube, es ist Florian Silbereisen, aber ich verwechsel immer Florian Silbereisen, Joko Winterscheid und Jürgen Klopp.
Ach Gott.
Wobei wirklich alle drei ja eine tolle Ergänzung für die DSDS-Jury wären.
Ja.
Aber in diesem Fall ist es tatsächlich Florian Silbereisen. Und in dem Zusammenhang habe ich mich heute gewundert, habe einen schönen Tweet gelesen. ProSieben hat getwittert, als jemand mutmaßte, Bohlen würde zu ProSieben wechseln.
Mhm.
Da hat ProSieben getwittert, eher friert die Hölle zu. und ich von dir, Micky, du bist ja, sag mal, in den Medien schlechthin sozusagen verbandelt.
Ja.
Was ist da vorgefallen zwischen ProSieben und Dieter Bohlen, dass da eher die Hölle zufriert, als dass Bohlen zu ProSieben darf?
Oh Gott, also ich würde jetzt mal spontan tippen, wo du mich so fragst, dass wahrscheinlich ein paar von den ProSieben-Oberen vermutlich irgendwann mal als Kabelhilfe in Studios gearbeitet haben oder als, was weiß ich, studentische Aushilfskraft und dann so typisch von, du kannst mir mal hier so, kauf mir mal so ein Espresso und dann am Ende noch mal das Geld wieder gekriegt haben. Sowas halt. So, du bist ja ein Arschloch. So, sowas halt.
Ja.
Denke ich mal, dass es sowas ist. Andererseits weiß natürlich auch ProSieben, dass man sich jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen tut als Sender, wenn man sich jemanden dazu holt, der so Popularitätswerte hat wie, was weiß ich, Bibi Netanyahu. Also von daher ist das auch strategisch vielleicht nicht so blöd, sich von so jemandem zu distanzieren. Aber ich finde das ja spannend, dass dann Silbereisen in der, wenn jetzt Silbereisen einfach die alten Sprüche von Bohlen dann nochmal aufsagt, irgendwie, ja, mein Lieber, das ist Darmverschlüsse, das ist Scheiße. Kein Schwanz ist so hart wie DSDS oder bei mir kommen solche Geräusche aus allen Öffnungen. Sowas halt, das ist ja irgendwie, ist ja auch mal interessant, ne?
Ja,
oder?
Ich glaube, DSDS ist einfach nicht tot zu kriegen. Also wenn Wendler das Ding nicht runtergerockt hat, Bohlen das Ding nicht runtergerockt hat, dann kann sich da auch Silbereisen noch austoben. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht, warum das immer noch im Fernsehen läuft. Ich kenne auch niemanden mehr, der das guckt. Aber es gibt ja offensichtlich Millionen Menschen, die das richtig gut finden.
Ja.
Das ist ja immer noch ein Riesending und die Quoten sind ja auch immer noch fantastisch. Insofern,
ja.
Ich bin mal gespannt. Ich werde mir die Premiere, wenn Silbereisen es denn wird, es sind ja,
ja.
Noch sind es ja nur Gerüchte, ne? Aber wenn er es denn wird, werde ich es mir natürlich angucken.
Ist eigentlich so ein bisschen wie die Linkspartei, ne? Das Ding ist eigentlich komplett totgeritten, hat man das Gefühl, und man sucht jetzt doch noch mal so ein, zwei frische Köpfe. Damit
auch. Ja, aber vielleicht ist Silbereisen ja der Retter und das Ding wird noch mal richtig gut, wer weiß.
Du, ich würde wahrscheinlich mit Silbereisen, ich kann mich ja wirklich ergötzen an seiner herrlich unnatürlichen Art, wie man diese, ich freue mich, meine liebe Helene, das ist so, also von daher,
von mir aus. Ich bin ein Riesenfan, die Traumschiff-Folgen
ja.
Mit ihm und dann seinem Bruder Joko Winterscheid, das sind für mich traumhafte Stunden. Da sitze ich gerne vorm Fernseher.
Absolut. Ich bin auch wirklich, also ich muss auch sagen, den Zauber des Scheiterns kann ich auch wirklich genießen. Von daher, ne? Also bitte, bitte.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Also heute ist ja große NTV-Schwemme bei mir. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es gestern Abend Länderspiel war und ich, naja, egal. Helmut Kohl, beziehungsweise, also Helmut Kohl macht nochmal von sich reden. Ludwigshafen bekommt die Helmut-Kohl-Allee. Der erste Versuch vor 4 Jahren scheiterte noch am Widerstand von Anwohnern. Nun wird der Kanzler der Einheit doch noch gebührend in seiner Heimatstadt geehrt. Ich habe ehrlicherweise gedacht, das hat so lange gedauert, weil keiner den Namen der Allee nennen wollte. Aber gut. Ist doch toll. Endlich bekomme ich die ersehnte Ehrung. Ist doch klasse, ne? Oder?
Ja, hier in Berlin streiten wir uns drum, dass ein paar Leute Namen beibehalten wollen,
richtig.
Die man nicht beibehalten sollte von Straßen.
Stimmt.
Und in Ludwigshafen verhindert man, dass man Straßen nach dem alten Altbundeskanzler benennt.
Ja.
Ich sag mal so, ob da jetzt eine Allee Helmut-Kohl-Allee heißt oder nicht, wird im Rest der Bundesrepublik wahrscheinlich auch nicht groß auffallen.
Ja.
Insofern ist das relativ egal. Ich finde es aber lustig, dass so ein Straßennamen oder so ein Alleennamen dann so eine lokalpolitische Posse auslöst und da richtig ein bisschen die Fetzen fliegen, weil die einen keinen Bock drauf haben und die anderen das unbedingt wollen. Wegen einer Straße. Also sind wir ehrlich, gibt wichtigere Dinge, oder?
Ja, absolut. Ich möchte nur an dieser Stelle daran erinnern, es gibt nur zwei berühmte Kinder der Stadt Ludwigshafen. Der eine ist Helmut Kohl, die andere Person ist Daniela Katzenberger. Also man sollte sich das vielleicht ganz genau überlegen. Und wenn man die Helmut-Kohl-Allee ablehnt, ja, dann weiß man, was als nächstes kommt. Dann kommt die Daniela Katzenberger Sackgasse oder was weiß ich. Also von daher.
Das wiederum wäre dann schon fair. Wenn die jetzt die Helmut-Kohl-Allee machen, dann muss auch irgendwo die Daniela Katzenberger Straße kommen.
Finde ich
schon wiederum cool.
Ja.
Und dann können wir, dann kann Vox direkt hinfahren und daraus eine ganze Daily Soap wieder machen. Also haben alle gewonnen.
Luis, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben jetzt nun rund 220 Folgen gewartet, bis du endlich mal zu Gast warst. Meinst du, es ist möglich, dass du früher wiederkommst?
Michi, ich hoffe doch. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
Sehr gerne. Wollen wir beide jetzt noch schamlos kurz Werbung für Cui Bono machen?
Ich weiß gar nicht, ob wir es noch müssen. Ne? Ich sehe gerade, es ist schon Platz 1 bei Spotify und bei iTunes, aber es ist einfach ein verdammt guter Podcast, den Keschrau und sein Team da gemacht haben. Insofern, alle, die den noch nicht gehört haben, Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, absolute Einschaltempfehlung.
Vor allen Dingen kann man jetzt auch mal unbedenklich im Podcast-Catcher nach Ken Jebsen suchen, ohne dass gleich der Verfassungsschutz da irgendwo das rote Telefon klingelt. Ist ja
auch nicht so schlecht. Oder ohne, um Angst zu haben, in die Verschwörungstheoretiker-Innenszene reinzurutschen. Insofern, jetzt ist unbedenklich. Jetzt kann man es machen.
Absolut, absolut. Du bist ja wirklich ein hervorragender Fußballer deswegen und Fußballkenner. Deswegen muss ich natürlich dich noch fragen, wie geht das Spiel der Deutschen gegen Portugal aus?
Ja, da darf jetzt nichts mehr passieren. Ne? Das ist, ich hoffe auf ein 2-1 für Deutschland, aber die Portugiesen sind nicht schlecht, muss man sagen. Sie sind nicht mein Favorit fürs Turnier, aber sind ein ernstzunehmender Gegner.
So halten wir es. Luis, vielen Dank. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Micky. Ciao.
Ciao.
Die heutige Folge wurde präsentiert von dem Audible Originals Hörbuch Die Übergangsmanagerin, Staffel 2. Besser stirbt man nicht.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das ist der Robert-Koch-Institut. Und Bill Gates.
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren? Ja oder nein?
Ja! Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. und sie führt uns nach Russland.
Einfluss nehmen auch auf den Ausgang von Wahlen.
Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheiler. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.